Vielen Dank, Pastor Slavisa. Als Pastor Slavisa ansagte letzten Sonntag, dass diese Predigtreihe geht weiter und ich soll die zweite Folge dann predigen. Und ich habe auch mal einige Manuskriptpapiere gekriegt. Und ich war so froh. Ich dachte, alle vier Punkte hat er schon mal geschrieben, damit ich hier das lesen kann. Das war leider nicht. Aber Gott ist so gut und groß. Er möchte doch, dass wir gesund leben, dass unsere Familie auch gesund leben auf dieser Erde. Nicht nur das, dass unsere Gemeinde wird auch gesund leben und auch nicht zufrieden geben mit einigen wenigen Leuten, sondern unser Herr möchte, dass wir wachsen. Halleluja. Wachstum ist Gottes Absichten und auch sein Wunsch für uns. Vater im Himmel, ich danke dir, Herr. Wir sind versammelt in Jesu Namen. Wir wollen denn von dir das empfangen, was du für uns heute vorbereitet hast. Segne uns, damit wir gesegnet werden sollen und dann auch, dass wir aus unserem Leben das beitragen können, damit unsere Gemeinde eine gesunde Gemeinde wird und auch ein Wachstum kommen wird, Vater. Letztendlich sind wir deine Kinder. Deine Absichten sind, dass unsere Gemeinden wachsen und gleichzeitig gesund und kraftvoll dem Herrn dienen. Wir geben dir allein die Ehre in Jesu Namen. Amen. So, das war über Apostelgeschichte 2, Vers 42, das gesunde und kraftvolle Gemeinde. Da haben wir letzten Sonntag gelesen, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, erster Punkt, und in der Gemeinschaft, und dritter Punkt, und im Brechen des Brotes, und der vierte Punkt war, und in den Gebeten. Also, das sind die vier Säulen, auf denen die Gemeinde steht, oder die Gemeinde aufgebaut ist. Oder vier Schlüsselpunkte sind hier aufgelistet. Ich habe heute, gestern, als ich gelesen habe, habe ich gewundert, weil deutsche Sprache ist ja immer noch eine schwere Sprache für mich. Aber ich habe gesehen, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, kein Punkt, kein Komma, und dann kommt er wieder und in der Gemeinschaft und im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Als ich das las, dann habe ich erkannt, diese vier Säulen, vier Punkte, kann man nicht auseinandernehmen. Es ist ein Package. Wenn wir alle Urlaub machen, wir wollten doch mal ein Package haben, ne? Frühstück und Abendbrot, Ausflüge inklusive, Flug inklusive, dann sind wir alle froh. Gott hat auch ein Package für uns, damit wir wachsen und unsere Gemeinde wird gesund und auch da ist Wachstum zu registrieren. Kann man diese vier Säulen, vier Punkte nicht auseinandernehmen, nicht trennen oder einer oder andere rauslassen? Nein, das geht nicht. So, heute werden wir dann darüber Gedanken machen. Der dritte Punkt war, dritte Säule, sie blieben ständig im Brotbrechen und im Gebet. Der dritte Punkt ist, sie blieben ständig. Die feierten Abendmahl. Die haben sich zusammengekommen. Das war die Zeiten, wo da war ja sehr viel Verfolgung. Apostel wurden auch, Jesus wurde ja auch gehasst bei einigen. Und das war nicht so einfach. Damals für die Jungen Jesu Christi, sorglos zu bleiben, zu leben. Aber die taten das, was Jesus Christus befohlen hat. Und die sind ständig zusammengekommen. Und Jesus hat das gelehrt. Das lesen wir im Matthäus Evangelium, 26. Kapitel, 17. Vers. Da steht es geschrieben, aber am ersten Tag der ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesu und fragten, wo willst du, dass wir dir das Passahlamm zum Essen bereiten? Das war die Frage, weil die sind gewöhnt, dieses Passahfest zu feiern. Von daraus kommt auch dieser Abendmahl, was Jesus Christus als Beispiel gelehrt hat und auch gebeten hat, dass sie sollen das tun. Das Passahfest. Ich habe keine Zeit, aber das kann man auch zu Hause lesen. Laut 2. Mose, 12. Kapitel, da steht es ausführlich geschrieben. Das Passahlamm wurde ja ausgesucht und geschlachtet und die Reihenfolge, wie das alles getan werden soll, ist auch da geschrieben. Und wir sehen das auch in dem Neuen Testament, dass statt einem Lamm, das ausgesucht worden war und geschlachtet werden soll, und dann, dass die Sünden von Menschen damals vergeben worden waren, provisorisch. Da hat man gefeiert. Aber nachdem Jesus Christus gekommen war, er wollte für immer und ewig eine unbefleckte Opferlamm für uns Sünder, für Gottes Schöpfung, ein einziges Mal tun und damit alle unsere Sünden vergeben wurden. Nicht nur unsere Sünden, unsere Flüche, unsere alles, was wir gegen Gott getan haben. Nämlich 1. Kapitel, Vers 18. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Silber oder Gold erlöst seid, von euren nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Da steht es ganz klar geschrieben. Und für allemal wollte Jesus Christus dieser Passahfest ersetzen als Lamm Gottes für uns auf dem Kreuz zu sterben. Deshalb, ich betrachte diese Abendmahl, was Jesus Christus für uns gelehrt hatte, als ein wichtiges Sakrament. Und das ist auch gleichzeitig ein Liebesbefehl Gottes. Bevor er auf dem Kreuz sterben musste, hat er seinen Jüngern zu sich geholt und hat er auch klare Anweisungen gegeben. Und das ist der Liebesbefehl. Jesus hat gesagt, komm, schmecket, wie gut der Herr ist. Das ist ein Privileg, das wir haben, weil unser Heiland und Retter, Sohn Gottes, ist ja für uns als Opferlamm auf dem Kreuz geschlachtet worden ist. Im Epheserbrief, 1. Kapitel, 7. Vers, lesen wir, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Was für ein klares Statement, das wir haben. Das ist ein Sakrament, das Gott befohlen hatte, damit wir das praktizieren sollen. Der zweite Punkt, was ich erkannt habe, das Abendmahl ist eine Deklaration. Wir verkündigen den Tod und Auferstehung von Jesus Christus. Jesus Christus starb auf dem Kreuz tatsächlich für uns, damit der Sünde, Tod und Fluch für immer beseitigt werden soll. Er nahm die Sünde dieser Welt, besonders meine Sünden weg. Wenn alle und jeder Gläubige das anerkennen und zum Tisch mit dieser Meinung kommen würde, es würde ja, wird es Himmel auf der Erde sein. Das glaube ich wohl. Der Punkt darunter ist, wir verkündigen auch unseren Glauben an die Rückkehr unseren Herrn. 1. Korinther, 11. Kapitel, 2b, da lese ich, denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Also das ist auch diese positive Haltung, dass wir haben, wenn wir an das Abendmahl teilnehmen. Es ist ja nicht nur, dass irgendwann mal hat Jesus Christus gemacht, aber jedes Mal, wenn wir kommen, haben wir doch diese Zuversicht, erinnern wir, was Jesus für mich gemacht hat, für euch gemacht hat. Und das erinnern wir und bekennen wir, deklarieren wir, bis er wieder kommt. Das ist ein Befehl Gottes. Und dann weiter. Wir verkündigen unsere Gemeinschaft mit Leib Christi, mit dem Blut Christi. Ich habe auch einen Bibeltext genommen. Da steht es geschrieben im Matthäus Evangelium 26. Kapitel, Vers 26. Eine Gemeinschaft im Körper von Jesus Christus, dadurch auch der Gemeinschaft mit Leib Christi, nämlich die Kirche. Dazu steht es, das Wort Gottes. Als sie aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach, nehmet, esset, das ist mein Leib. Und Christi Leib war für uns geopfert. Und dann, danach lesen wir auch, wir erben die Versprechung, die wir in der Macht des Blutes von Jesus Christus haben. Weil Christi Blut hat uns nicht nur gereinigt, nicht nur uns diese Möglichkeit gegeben, dass unsere Sünden vergeben worden waren, aber gleichzeitig haben wir doch, er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denn und sprach, trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ein neues Erneuerung unseres neuen Bundes mit Jesus Christus. Ich habe auch einige Vorteile erkannt dadurch. Die Vorteile waren unveränderliche Gedächtnishilfe des großen Opfers, was Jesus Christus auf dem Kreuz getan hat. Die Gelegenheit, unsere Sünden zu reinigen und zur Heiligung zu empfangen, miterleben, damit wir vor Thron Gottes kommen konnten. Erneuerung unserer Bündnis mit Gott, damit auch immer wieder eine neue Beziehung zu Gott, dem Vater im Himmel. Eine Möglichkeit, einander zu vergeben, weil wir glauben fest daran. Jesus hat gesagt, ich habe euch vergeben. Vergibt doch einander. Und das meinen wir, wenn wir zum Abendmahl kommen, eine Möglichkeit, einander zu vergeben und schätzen zu lieben. Ihr Lieben, ich habe immer, wenn ich zum Abendmahl komme, wenn ich das große Opfer, was Jesus Christus gemacht habe, dann kommt ja seit dem Kindergottesdienstalter, wir wurden dann gelehrt, weil Jesus uns vergeben hat. Und auch unsere Sünden und unsere Missetaten vergeben hat, vergessen hat, so sollen wir auch tun. Wenn ich immer das habe, haben wir damals dann mitgekriegt. Immer wenn ich komme zum Abendmahl, dann überlege ich zweimal, ob ich meinen Bruder vergeben habe, ob ich meine Frau vergeben habe, ob ich meine Gemeindemitglieder vergeben habe. geht dieser Gedanke nicht in unserem Herzen, wenn wir immer zu den Tisch des Herrn kommen? Wenn ihr ein Ja-Wort dann sprechen, dann möchte ich doch mal ganz bewusst sagen, wir erneuern unserem Bündnis mit dem allmächtigen Gott durch das Opferlamm Jesus Christus. Das sind die Vorteile, die wir bekommen haben. Gleichzeitig, wenn wir im Apostelgeschichte lesen, die haben ein Wort Gottes, was die Apostel gepredigt haben, dann gehalten. Die hatten auch dadurch auch mal erkannt, dass die einig bleiben müssen. Einheit war da. Ich habe einmal gesagt, Einheit in der Gemeinde, ohne diese Erkenntnis davon, was Jesus Christus auf dem Kreuz getan hat. So eine Einheit wird ja nicht anders als, ich habe ein deutsches Wort gelernt, sehr früh, Lach- und Schießgesellschaft. Ich habe immer noch nicht verstanden, was das bedeutet. Aber ohne diese Folge, wir können nicht eine echte Gemeinschaft bilden und dann auch dahinter steckende Vorteile nicht annehmen. Und diese zwei Punkte haben auch uns ermöglicht, dass wir erkannt haben, wer Jesus Christus ist. Und durch seine Gnade haben wir doch mit ihm vereint, ein Teil unserer Heiland Jesus Christus geworden. Was für ein Vorrecht haben wir. Und die Apostel haben das, Jesus hat beigebracht. Die Jünger haben das gelesen. Immer wieder, wenn sie dann an Jesus Christus dachten, dann haben sie eine neue Kraft empfangen, eine neue Zielrichtung haben sie empfangen. Zielstrebig sind sie auch durch den Tagen gewandert, obwohl da sehr viel Verfolgung war. Wo war denn das notwendige Kraft? Ja, die sind mit Christus vereint. Dann haben sie in Anspruch genommen. Dadurch können sie auch durch verschiedene Wände durchgehen. Die hatten keine Angst von drohende Stimmen oder sogar, als sie einige ermordet worden waren, aber haben sie nicht gezögert. Einige im Gefängnis gesteckt worden waren, aber die wussten, dass Einheit mit Gott, Einheit miteinander, haben den Aposteln dann dazu notwendige Kraft gegeben, wie zum Beispiel Stephanus. Als er dann ausgesucht worden war, der predigt ja mit Vollmacht. Und dann die knirschen ja ihre Zähne. Wo hat er diese Kraft bekommen, Vollmacht bekommen? Der stand da. Der hat ja das Wort Gottes gesagt, gepredigt, obwohl er wusste, dass er ermordet werden kann. Aber dann sehen wir, dass als er starb, Himmel ist ja aufgegangen. Und er hat ja nicht mal ein bisschen Angst oder Hemmung, habe ich erkannt, weil sie diese dritte Säule gut verstanden haben, praktiziert haben. Ich kann auch noch sehr viele Punkte nennen, aber eins weiß ich, wenn wir eine gesunde Gemeinde, eine wachsende Gemeinde haben wollen, dann sollen wir auch mal diese neuen Kraft, was darin steckt, als dritter Punkt, was ich erwähnt habe, erkennen und besitzen, dann werden wir auch eine gesunde Gemeinde dann aufbauen. So, jetzt ist das so. Die Jungen von Jesus, die haben gehört, die haben daran teilgenommen, die wurden gesegnet, dann haben sie nicht zufrieden gegeben. Die sind überall in die Welt gegangen. Das erzählt, was sie gesehen haben, was sie empfangen haben. Dann taucht da die Frage, tun wir das? Wie viele Menschen haben wir von dieser Heil dann erzählt? Von dieser Punkt Nummer 1, Punkt Nummer 2, Punkt Nummer 3 praktiziert? Aber wir erwarten alle, ich auch, dass unsere Gemeinden sollen gesund werden, unsere Gemeinden sollen voll sein. Da sollen nicht so viele leere Plätze hier bleiben. Aber letztendlich habe ich erkannt, Jesus hat vorgemacht. Die Jungen haben Nachfolge geleistet. Deshalb waren sie in der Lage, die Wachstum zu sehen. nicht 10, 20, Tausende sind reingekommen. Tausende und wieder Tausende. Ihr Lieben, das hat mich wirklich der neuen Kraft gegeben. Wenn wir als Kinder Gottes diese Schlüsselpunkte, was wir dann gehört haben, hören werden, erkennen und dann umsetzen werden, dann bin ich überzeugt, dass unsere Gemeinde wird auch eine Gemeinde, die schnell wachsen wird. Auch in der Gemeinde. Ich habe auch nebenbei auch mal meinen materiellen Vorteil auch gedacht. Immer wenn man hier ankündigt, dann sagt man, wir müssen alles selber tragen. Aber wenn da nur wenig Leute sitzen, und können wir nicht alles selber tragen. Aber unsere Gemeinde, wenn das voll mit gesunden Leuten, die vom heilenden Botschaft Jesu Christi gerettet worden sind, vom Kraft Gottes erfüllt, dass sie hier sitzen, singen, loben, tanzen und preisen. Wird das nicht schön sein? Das ist mein Traum. Das ist meine Erwartung. Also dazu braucht Gott uns. Er erwartet, sehnsüchtig darauf, erwartet, dass du und ich heute aktiv werden sollen. Nicht, dass wir diese drei Punkte oder vier Punkte dann gehört haben und sagen, ein toller Predigt, was Pastor Slavica gepredigt hat, letzten Sonntag habe ich ein tolles Predigt. Aber das genügt nicht, wenn wir mal so eine Bewertung dann geben, sondern Nachfolge leisten. Halleluja. Gott erwartet das. Okay. Dann weiterhin wandern wir auch mal zu dem vierten Punkt. Da steht es geschrieben, ganz deutlich, im Gebet sind sie geblieben. Also, ich will ja nicht ein Predigt über Gebet dann halten, nein. Ich habe ganz praktische Dinge. Ich habe Vorstellungen. Manchmal stelle ich mal das Wort Gottes so praktisch vor. Ich habe erkannt, ein Gebet für uns ist ja nicht anders als ein Nabelschnur für ein Säugling oder ungeborenes Kind im Mutterleibe. Das habe ich so vorgestellt. Manchmal mache ich das. Ohne diese Nabelschnur wird ein gesunder Kind zur Welt kommen? Nein. Und genauso da ist das in unserem persönlichen Leben, in unserer Gemeinde, auch für die Welt, wo wir leben, für unsere Gesellschaft. Gebet ist das Nabelschnur, wo wir Kraft Gottes empfangen. Halleluja. Ohne Gebet sind wir kraftlos. Stimmt das? Ohne Gebet, ich habe hier ein paar Notizen gemacht. Gebet ist unsere Nabelschnur zu Gott. Kommunikation, das ist eine Methode, wo wir mit Gott kommunizieren. Eine Verwandtschaft mit einem Säugling und einer Mutter wird ja so elend aussehen, wenn da keine Kommunikation gibt. Na klar, ein Kind kann ja nicht mehr sprechen, aber ein Baby kann kommunizieren. Halleluja. So, genauso, wir sind auch verpflichtet. Sogar Gott erwartet, dass wir mit ihm kommunizieren. Und Gebet, manche Leute dann machen das ja also darauf sehr schwer. Na, wenn ich dann zu Gebet kommen muss am Donnerstags, dann irgendwann mal wird der Pastor mal bitten, dass ich da beten soll. Und das ist ja so schwer. Nein, einfach, was in unserem Herz reingeht. Gebet ist Kommunikation mit Gott. Kommunikation, wo wir unsere Nöte, unsere Wünsche, unsere Sorgen, alles, was uns durchgeht, Zorn auch, dem Herrn sagen. Das ist Kommunikation. Lukas, 11. Kapitel, 9. Vers, da steht es geschrieben. Und ich sage euch auch, bittet, so wird auch euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird gegeben. Was für eine tolle Verheißung Gott uns gegeben hat. Weil er möchte, dass wir kommunizieren. Dann habe ich auch erkannt, Gott antwortet unsere Gebete. Manchmal ist es ja klares Ja, manchmal ist es ein klares Nein, aber manchmal Stille. In Englisch sage ich, Delay is not denial. Das heißt, wenn ein Gebet nicht antwortet bleibt, damit heißt nicht, Gott unsere Gebete nicht antwortet hat. Nein, die notwendige Zeit, geeignete Zeit, unsere geeignete Verständung und Gottes vorbestimmte Zeit ist noch nicht da. Aber Gott antwortet immer. Ich bin überzeugt. Wie ist das mit euch? Weil er antwortet immer. Aber nur wir müssen dann beten. Egal wie unsere Umstände sind, wie egal unsere Lage jetzt sind. Gebet ist auch ein Wegweisung. Gott offenbart seinen Willen, wenn wir beten. Gebet ist auch ein Schutz für uns. Durch Gebet werden wir geschützt. Also wenn wir mal zurückschauen an die Apostel damals, was für eine furchtbare Zeit die durchgemacht haben. Die haben dann wirklich dann Bedrohung dann gehabt. Und dann, da war ja auch eine Zeit, wo jederzeit die ermordet werden konnten. Aber da haben sie gerade das Gebet organisiert. Da sehen wir, die sind überall versammelt. Die sind überall zusammengekommen, ob das eine Straße war, ob das ein Gefängnis war, ob das zu Hause war, ob das irgendwo. Die haben gebetet. Wir wissen auch, wenn in Apostelgeschichte wir lesen, dass da Petrus und Johannes, weil die sich so untergetan haben und dann davon geredet haben und dann erzählt haben, der Macht, das gegeben worden ist, im Namen Jesus hat dieser Lahme dann ermöglicht zu laufen, dann wurden sie auch bestraft dafür. Dann sind sie bedroht worden, niemals sowas reden. Kommen Sie nach Hause, was machen Sie denn da? Die beten, was für ein tolles Gebet das war. Die haben auch Alte Testament zitiert. Die beten da. Und was passierte? Da bebte dieser Ort, wo sie gebetet haben. Halleluja. Aber eins habe ich auch, manchmal denke ich, wenn wir mal so beten werden, wenn unsere Schutzkirche beben wird, was ist dann unsere Lage? Nein, nein. Da gab es ja fast wie Erdbeben, aber die Struktur ist selber geblieben. Nur Menschen haben Kraft empfangen und ihre Situation sind verändert. Der Teufel ist zurückgedreht und da hat er mit der Tempo 260 gerannt. Das glaube ich schon, ja? Und das ist ja diese Wirkung von dieser vierten Säule, was ich versuche zu erklären. Da steckt die Kraft drin. Irgendwo habe ich geschrieben, Gebet ist das Kraftwerk für uns, für unsere Familie, für unsere Gemeinde und für die ganze Welt. Und Apostelgeschichte 4, Vers 31, da sagt das ganz klar. Und als sie gebetet haben, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort mit Freimut. Das ist das Wirkung, was wir sehen in dieser Kraftwerk-Gebet. Leider. Ich will ja niemanden verletzen. Ich will ja niemanden dann irgendwas Schlechtes tun. Die Bibel macht das ganz klar. Die Jungen sind mit dem Heiligen Geist erfüllt. Nachdem sie mit dem Salbung des Geistes erfüllt waren, die waren nicht dieselben. Petrus war nicht derselbe. Und die alle anderen auch. Petrus hat ja auch Jesus Christus verneint. Aber dann kommt er dann, nachdem dieser Geist Gottes empfangen hatte, weil er gebetet hat, was Jesus Christus befohlen hat, dann ist er mit Kraft Gottes erfüllt. Dann geht er da und dann predigt er. Menschen zittern. Ist das nicht der Mensch, der Fischer, die wir ihn kennen? Ja, ihr Lieben, Gebet kann uns verändern. Gebet kann uns eine neue Kraft geben. Und wenn wir diese neue Kraft empfangen durch Gebet, wir können nicht ruhig bleiben. Wir werden den Menschen dann sein, was in der Apostelgeschichte sagt, die Leute, die Gesellschaft, wie ist das, Kopf über, umdrehen, die sind auch hier. Das sagen sie auch in Indien, in Missionsgebiet, wenn wir beide dahin gehen. Ja, die Leute, die uns Ärger bereiten, die sind wieder gekommen. Wisst ihr warum? Wir glauben an diese vierte Säule. Wir praktizieren das. Dämonen fliehen. Halleluja. Durch Gebet kann auch Dämonen fliehen. Halleluja. Gestern haben wir eine tolle Lehre darüber. Es gibt nicht, was Gott für uns tun kann. Aber notwendig ist das, diese vierte Säule, vierte Schlüssel, dass wir bereit sind zu beten. Wenn ich donnerstags komme, dann schaue ich, wie viele Sitzplätze sind leer. Wenn wir dann wünschen, dass unsere Gemeinde wächst, gesund wird, kraftvoll wird, dann nicht nur die paar Leute, die kommen, sondern du. Gott sagt, wenn die vierte Säule wird fehlen in dein Leib, dann kann ja die Gemeinde nicht so gesund werden, wie der Herr haben will. Oder so gesund werden, wie du und ich erwarten. Da steckt doch Kraft darin. Und jeder Einzelne von uns. Ja, wir leben in einer Welt, wo wir wenig Zeit haben. Ja, klar. Das wird ja nicht besser sein. Aber Jesus kommt bald wieder. Dieser vierte Schlüssel, was wir gehört haben, ist notwendig. Jetzt viel mehr als vorgestern oder gestern. Heute und morgen. Und da steckt Kraft drin. Und dann Gott wird auch Wunder tun. Und dann habe ich auch hier so mal nachgedacht, in 2. Chronik 7,14. Das Gebet, was wir denn tun werden, tun wollen, wird auch unsere Gesellschaft verändern, auch Heil über unser Land bringen. Braucht Deutschland auch ein neues Heilungsmittel? Neue Heil? Neue Kraft? Ja. Sogar Europa braucht das, sogar England braucht das, sogar Amerika braucht das. Aber wir denken immer an die Missionsländer. Nein, wir brauchen das. Aber du und ich, wenn wir mal diese alle Schlüsselpunkte dann besitzen, aber versuchen werden mal zu aktivieren, in der richtigen Stelle stecken und dann aktiv werden, dann werden wir auch Gottes Heil empfangen, nämlich 2. Chronik 7,14. Und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich von Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Halleluja. Das ist auch der vierte Schlüssel. Unser Land braucht, unser Europa braucht, damit Einheit da steht. Dann England braucht, damit die ohne Bedenken, dass sie Einheit in Einheit bleiben können. Das auch der amerikanische Präsident, der will ja sehr viel tun, aber der braucht ja diese vierte Schlüssel. Aber erst wenn wir hier aufstehen werden und das ganze Land beten, dann wird auch alles möglich sein. Und nicht nur das. Das Gebet, da gibt es ja sehr viele Details. Aber die Bibel macht uns ganz klar und lehrt uns, dass wir Gebet als eine Waffe benutzen können. Stimmt das oder nicht? Epheser 6. Kapitel 12. Vers. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewalttätigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter den Himmel, ist die Waffe, die alle unter unseren Füßen zu kriegen, ist das Gebet. Halleluja. So, die vier Schlüssel Gott hat gegeben, damit wir ein siegreiches Leben leben sollen, eine gesunde Familie gründen und auch eine gesunde Gemeinde dann gründen, nicht gründen, sondern haben und auch Wachstum sehen. Ich glaube, wir sind alle daran interessiert. Ich glaube ja. Denn ab heute können wir auch mal unseren Teil tun. Das Wort Gottes, was als Logos geschrieben steht, solange das nicht verstanden, erkannt, in der Praxis umgesetzt wird, das bleibt ja als Logos. Aber wenn das umgesetzt wird durch dich und mich, dann wird daraus Rhema sein. Das Erlebte, Miterlebte, geerntete Verheißung Gottes, das Wort Gottes umsetzen, dann brauchen wir die vier Säule. Nämlich, die haben ausgeharrt in den Predigt, was die Apostel gepredigt haben. In Gemeinschaft miteinander. Das Brotbrechen in Einheit und im Gebet. Ich möchte hier schließen. Haben wir diese vier Säulen gesehen? Diese vier Schlüssel empfangen? Dann ist es unsere Reihe jetzt, doch aktiv zu werden, damit unsere Gemeinde wächst, unsere Gemeinde eine gesunde Gemeinde, kraftvolle Gemeinde wird. Wisst ihr, unsere Gemeinde ist ja platziert in einem Teil Berlins, wo sehr viel Finsternis herrscht. Wenn wir nicht aktiv werden können, wenn wir diese vier Säulen nicht erkennen, wenn wir diese empfangenen vier Schlüssel nicht betätigen, dann wird der Finsternis versuchen, über uns zu regieren. Letztendlich die Verantwortung liegt in unseren Händen. Gott hat das in unseren Händen dann anvertraut. Es ist die Zeit, dass wir aktiv werden. Gott möchte, dass CZB, Kirche am Südstern, eine gesunde Gemeinde wird, eine wachsende Gemeinde wird, eine kraftvolle Gemeinde wird. Gott braucht uns. Gott braucht unsere Hilfe auch, dass wir aktiv werden. Gott soll uns segnen, damit unsere Gemeinde gesegnet wird. Amen. Ich habe meinen Teil getan. Gott erwartet eine Resonanz von alle von uns. Was haben wir dazu beigetragen? Da liegt eine Verantwortung auf uns. Wir haben nicht viel Zeit, über alle vier Punkte zu reden und warten. Aber der letzte Punkt ist ja so wichtig. Unsere Gemeinde braucht Kraft. Wir brauchen Kraft. Sollen wir mal für einen Augenblick unsere Augen schließen, in Gegenwart Gottes bleiben. Im Stille. Oder du kannst auch auf deine Knie gehen. Du kannst auch stehen. Aber eins müssen wir machen. Gott hat uns mit uns geredet. Gott sagen, ja Herr, manchmal habe ich versagt. Ich habe nicht das getan, was du erwartet hast. Ich war nur ein Hörer, aber kein Täter des Wortes Gottes geworden. Jetzt wir werden dann in der Haltung bleiben. Vielleicht für die Gemeinde beten. Oder wenn wir erkannt haben, dass wir zu kurz gekommen sind in dem Teil, was wir nicht beigetragen haben. Gott ist immer da. In Gegenwart Gottes sagen, ja Herr, ich will ein Teil oder ein Schlüssel für Wachstum dieser Gemeinde dann. Ab heute verpflichte ich mich. Wir können auch beten. Wir können auch auf den Herrn warten und hören, was der Herr zu uns sagen will. Es ist unsere Zeit, wo wir unsere Antwort geben sollen.